Ja, wir sind bei dem ersten Timotheusbrief und hier im zweiten Kapitel angelangt. Für all diejenigen, die jetzt nicht vor Augen haben, was denn so im ersten Kapitel vorkommt, weise ich hier nur kurz darauf hin. Am Anfang des Briefes, da sagt Paulus einige Sachen über seinen engen Mitarbeiter Timotheus. Und er bereitet ihn auf eine Situation vor in der Gemeinde in Ephesus, wo er ihn zurückgelassen hat. Zuerst einmal weist er ihn hin auf einige Irrlehrer, die dort in der Gemeinde aufgestanden sind und die Gemeinde durcheinander bringen. Und dann stellt er denen gegenüber, wie Gott eigentlich ist und wie er in seinem Leben gewirkt hat. Und das ist in Kapitel 1. Und in Kapitel 2, und das fängt hier jetzt an, da versucht er dann im Detail zu sagen, wie soll denn das gottgefällige christliche Leben aussehen? Wie sollen wir denn leben, wenn wir mit Jesus leben wollen? Und hier spricht er in den ersten 8 Versen eigentlich 2 Themen an. Das eine Thema ist das Gebet und das andere Thema ist, wie werden wir errettet? Wie bekommen wir Vergebung unserer Schuld? Also beides ganz grundlegende Themen in unserer Beziehung zu Gott. Bei dem Gebet, da geht es erst einmal am Anfang darum, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen darbringt für alle Menschen. Dann geht es noch ein bisschen weiter, dass wir insbesondere für die Regierung beten sollen. Und ganz am Ende des Textes, nämlich in Vers 8, da werden dann die Männer nochmal besonders angesprochen, nämlich, dass die Männer an jedem Ort ihr Ende aufheben sollen, um zu beten. Also Gebet spielt hier eine wichtige Rolle. Allerdings fordert uns Paulus nicht nur ganz allgemein auf, könnte er ja sagen, betet, sondern er macht das etwas detaillierter. So finden wir hier verschiedene Begriffe und manche von uns haben vielleicht den Eindruck, das heißt ja alles dasselbe. Da sagt er nämlich, bittet, also bringt Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen. In dem Griechischen sind da noch leichte Unterschiede. So sind die Bitten, was hier als Ersten steht, das meint so ganz allgemein alles, was dir auf dem Herzen liegt. Dieses Wort bitten, das kann man auch gebrauchen, wenn ich dich bitte, gib mir bitte etwas zu trinken oder reich mir mal das Gesangbuch oder so etwas. Das ist genau das, was hiermit gemeint ist. Alltägliche Sachen, alles, was dir so auf dem Herzen liegt, was dir Schwierigkeiten bereitet, wo du nicht mehr weiter weißt, all das sag weiter, bitte andere darum, wo du deine eigenen Grenzen wahrnimmst. Und diese Bitte setzt ja voraus, dass wir überhaupt merken, dass wir eben allein nicht zurechtkommen. Jemand, der einen anderen bittet, der muss schon erst einmal seine eigenen Grenzen und seine eigene Hilflosigkeit eingestehen. Denn wenn ich jetzt das Wasser direkt vor mir steht und ich würde dich bitten, bitte schenke mir doch ein, das würde ein bisschen seltsam wirken. Da würdest du vielleicht sagen, hey, ich bin doch nicht dein Sklave, ne? Kannst du doch selbst machen, steht doch direkt vor dir. Aber hingegen, wenn das Wasser jetzt ganz weit weg ist, am Ende des Tisches, ich komme da schlecht dran, ich müsste vielleicht ganz herumlaufen oder da ist wenig Platz und dann bitte ich, dann drücke ich damit aus, ich alleine schaffe das im Moment so einfach nicht. Mit dem Wasser ist das noch eine ganz einfache Angelegenheit, es gibt ja noch schwerwiegendere Sachen in unserem Leben. Auf jeden Fall, das will diesen Begriff bitten ausdrücken. Wir können und wir sollen auch, also nicht nur können, sondern wir sollen auch mit all den Dingen, wo wir merken, dass wir an eigene Grenzen stoßen, damit sollen wir zu Gott kommen und ihn darum bitten. Und dann kommt als nächstes Gebete. Also Bitten richten wir auch an normale Menschen in unserer Umwelt. Gebete im eigentlichen Sinne wahrscheinlich nicht. Also zumindest habe ich es so noch nicht erlebt und ich hoffe, ich werde es hier auch nicht erleben, dass wir voreinander knien und dann uns anbeten gegenseitig. Besser nicht. Gebete in diesem Sinne sollen nur an Gott gerichtet werden. Und Gebet meint hier, Dinge zu bitten, die eben nur Gott tun kann. Also bei manchen anderen Dingen, wenn ich bitte, bitte lass mich doch wieder gesund werden. Natürlich kann das letztendlich Gott auch nur tun, aber wir könnten auch zum Arzt gehen. Und parallel dazu bitten, ist ja auch okay. Oder wenn ich Gott bitte, gib mir bitte morgen was zu essen. Ja, ich kann auch zum Aldi gehen zum Einkaufen. Und das tun wir wahrscheinlich auch alle. Wir beten alle, Gott versorge uns und trotzdem tun wir etwas dabei. Aber Dinge, die jetzt nur Gott tun kann, wo wir gar keinen Anteil daran haben, das ist das, was mit hiermit gemeint ist mit dem Gebeten. Zum Beispiel Vergebung der Schuld. Das ist ja ganz klar, das ist eine Grundlage, die später auch noch erklärt wird. Wir können andere Menschen bitten, vergib uns unsere Schuld, aber die können uns nur menschlich Schuld vergeben. Die Schuld, die wir vor Gott haben, die können sie uns nicht vergeben. Als nächstes steht dann hier Fürbitte. Und Fürbitte, da wird nochmal besonders unser Augenmerk darauf gerichtet, dass wir nicht nur an unsere eigenen Dinge denken, da wo wir nicht vorankommen, da wo wir nicht weiter können, da wo wir keine Antwort wissen, sondern dass wir immer auch an andere Menschen denken sollen. Fürbitte, dieser Begriff, der wurde damals benutzt, wenn jemand eine Audienz vor einem Herrscher gehabt hat, zum Beispiel. Und dann konnte er eine Bitte äußern, sich oder einen anderen Menschen betreffend. Meistens hat man so einen Vermittler eingeschaltet und so ähnlich soll das auch hier sein. Wenn du siehst, dass andere Menschen in Schwierigkeiten sind, geh zu dem Herrscher, also hier zu Gott, und bitte ihn darum einzugreifen, nicht nur was dich betrifft, sondern auch was den anderen betrifft. Und dann steht da von Danksagung. Und das ist klar, da brauche ich nicht viel zu erklären. Sag Gott jeden Tag Dank für das, was er in deinem Leben getan hat, in der Vergangenheit, was er heute tut in deinem Leben, das, in welche Situation er dich hineingestellt hat und nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also nicht nur zu sagen, danke, dass du mich reich und glücklich und gesund gemacht hast, sondern danke, dass du den und den gesegnet hast, dass du dem und dem geholfen hast, dass du da, dass es weitergekommen ist. Dass sich diese ganzen Gebete eben nicht nur um uns drehen sollen, das lesen wir ja durch diesen Nachsatz, wir sollen das darbringen für alle Menschen. Also nicht nur für uns. Denk auch an die anderen Menschen und ihre Schwierigkeiten und das, wo sie Glück und Zufriedenheit erleben. Und bring das ins Gebet mit hinein. Das, was übrigens in dem ganzen Katalog hier nicht drin steht, dass wir Beschwerden vorbringen sollen. Das wäre auch eine Sache. Gott, warum hast du da so falsch gehandelt? Gott, warum hast du hier eigentlich versagt? Oder bei den Fürbitten, die sind hier eigentlich positiv gemeint, nämlich segne den anderen, hilf du ihm, führ ihn weiter. Damit ist nicht zuerst gemeint, ändere du meinen Ehepartner, weil der mich so sehr ärgert. Oder meinen Chef oder Kollegen oder sonst wen. Zweifellos, wenn uns das schwer auf der Seele liegt, dürfen wir das auch sagen. Aber es sollte nicht so sehr sein, mach den anderen anders, damit er zu mir passt. Sondern segne ihn, damit er vorankommt und dich kennenlernt und den Platz erfüllen kann, der für ihn oder für sie da ist. Also den anderen im Blick zu haben, wie Gott ihn eigentlich sieht. Nicht nur egoistisch für uns zu bitten, dieses für alle Menschen. Und für alle Menschen, das könnten wir jetzt ja mal etwas durchdeklinieren. Also, wenn es euch so geht wie mir, das Einfachste fällt mir zu beten für mich. Das Zweiteinfachste für meine Angehörigen und Freunde und Bekannten. Und natürlich für die Leute in der Bibelschule, die sind mir alle sehr nahestehend. Und euch natürlich auch, ist ja klar. Ne? Aber schon etwas schwieriger wird es dann für die Menschen, mit denen ich ab und zu mal etwas aneinander gerate. Oder gar für die Menschen, wo ich den Eindruck habe, naja, die sind mir mehr oder weniger egal. Nicht? Oder wo ich dann vielleicht den Eindruck sagen kann, geschieht denen ja recht, warum gehen die denn zur Love Parade? Nicht? Wären sie ja nicht hingegangen, sondern zur Bibelschule Brake, würden sie heute noch leben. Ja, also so bete ich ja nicht, nicht, dass ihr jetzt den falschen Eindruck habt. Nein, nein. Ich habe nur gesagt, diese Leute dort sind mir meistens weit entfernt, weil so wie die leben, das kann ich mich gar nicht einfühlen. So, das ist mir scheinbar weit entfernt. Oder ich treffe irgendwo in der Stadt Leute, die sind nicht auf meiner Wellenlänge, mit denen habe ich wenig zu tun. Aber wenn ich hier lese, für alle Menschen, dann fordert mich das heraus, auch für Menschen zu bitten oder zu danken, mit denen ich eigentlich sonst nichts zu tun habe. Ja, da steht ja nicht einmal, bitte und danke nur für die Gläubigen, sondern auch für die Ungläubigen. Beantwortet Gott auch Gebete für Ungläubige? Heilt Gott beispielsweise auch Ungläubige? Dein Nachbar, vollkommener Atheist, leidet gerade unter Prostatakrebs und jetzt bittest du, wird Gott darauf antworten oder muss er sich erst bekehren? Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Antwort darauf kennt. Ich glaube, die Antwort ist einfach. Gott heilt, wenn er will, auch Ungläubige. Die Antwort auf Gebete zu Gott im positiven Sinne, im Lob wie in der Bitte, sind nicht gebunden daran, dass sich jemand erst bekehrt. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, Gott kümmert sich insbesondere darum, dass wir als seine Kinder, dass es uns gut geht. Das stimmt zweifellos, aber er kümmert sich auch um die gesamte andere Schöpfung. Denn die liebt er ja auch. Wir lesen das im Folgenden. Er will, dass alle gerettet werden. Er geht allen Menschen in Liebe nach. Und sehen wir das doch mal, als Jesus hier auf der Erde gewesen war, wie viele von denen, die er geheilt hat, hat er vorher gesagt, bekehre dich. Mir ist kein einziger Fall bekannt. Da kommen Leute und sagen eben, meinetwegen die Aussätzigen, ne, typisch diese 10 Aussätzigen, bitte mach uns gesund. Wie viele von denen waren denn gläubige Christen?
Kein einziger. Ja gut, manchmal sagt man ja, da ist wenigstens einer. Ja, aber der eine, der sagt am Ende nur Danke. Mehr auch nicht. Ob der Gläubiger Christ ist, wissen wir gar nicht. Keine Ahnung. Und die anderen kümmert es gar nicht. Diese freuen sich, dass sie gesund sind. Und es ist kein Problem dabei. Gott geht auch Menschen nach, die gar keine gläubigen Christen sind. Ja, warum? Weil er auch diese Menschen liebt. Er liebt nicht nur die Christen, er liebt auch die Ungläubigen. Natürlich will er, dass sie ihre Sünde erkennen, dass sie umkehren. Manchmal gerade dadurch, dass er ihnen hilft, dass er Wunder wirkt in ihrem Leben. Dadurch will er sie ja zum Nachdenken bringen. Und manchmal führt es dazu und manchmal gehen die Leute einfach zur Alltäglichkeit über. Und das kann auch so sein bei manchen, der auf der Suche nach Gott ist, der vielleicht irgendwann früher in seinem Leben mal gebetet hat, in seiner Kindheit oder Jugend oder sonst wie und gemerkt hat, ja, da ist doch Gott und der antwortet. Aber es gab keine Reaktion darauf. Gott lässt das zu. Aber er will eigentlich dadurch, dass er uns antwortet auf unsere Gebete, will er, dass wir uns an ihn binden, dass wir auch das Problem unserer Schuld lösen, dass wir ihm unsere Schuld bekennen und er uns dann vergibt und uns neues Leben gibt. Das ist das eigentliche Ziel. Alles andere soll nur dafür vorbauen, soll nur dahin führen. Und deshalb das Gebet für alle Menschen. Hier gerade die Herausforderung, bete doch auch einmal für Menschen, die dich total nerven. Und zwar nicht nur in dem Gebet, bitte mach ihn anders oder lass ihn versetzt werden vom Arbeitsplatz oder, wenn wir jetzt ganz harte Typen wären, würden wir sagen, lass ihn sterben, dann sind wir ihn los. Nein, so Gebete nicht, sondern Gebete, geh ihm nach, dass es der Person wirklich gut geht, dass dessen Probleme gelöst werden, dass er dich kennenlernt, dass er zu seinem Recht kommt, dass er, was weiß ich, dass es ihm gut geht. Auch solche Gebete, denn Fürbitte meint ja nicht Fürbitte für uns, dass unsere Probleme mit dem anderen gelöst sind, das ist ein Teil, sondern Fürbitte für den anderen, dass er die Stelle einnimmt, die Gott für ihn vorgesehen hat, dass es ihm und ihr gut geht. Und dann versucht oder dann sagt Paulus das noch ein bisschen detaillierter und zwar für eine Gruppe, für die wir ganz besonders beten sollen. Also erstmal für alle Menschen und dann sagt er aber ganz besonders betet für die Könige. Und damals, als Paulus das schreibt, da war gerade der allseits bekannte Nero König in Rom. Also selbst diejenigen, die nicht viel von Geschichte wissen, die haben wahrscheinlich zumindest mal irgendwie einen Spielfilm gesehen, wo es dann um den Brand von Rom geht und den Nero, der halb verrückt oder über der Stadt ist und dann noch lacht, nicht? Hahaha, die Stadt brennt ab und danach die Christen umbringen lässt. Und für den soll man bitten? Dass es ihm gut geht, dass er möglichst lange herrscht, dass er gesund bleibt. Also sollten wir da nicht eher bitten, lass ihn vom Blitz getroffen werden und... Nein, denn auch das ist ein von Gott geliebter Mensch. Ich will nicht sagen, dass der alles richtig macht, zweifellos nicht. Keine Frage. Aber wir sollen auch für diese Menschen bitten. Und Paulus schreibt das ja gerade nicht in einem freiheitlichen Staat, in dem wir heute leben. Wo die Politiker auch nicht alle fromm sind und auch nicht alle das Richtige tun, aber zumindest keiner der Politiker uns ins Gefängnis steckt oder foltern lässt oder so etwas, das haben die Herrscher der damaligen Römischen Reiches getan. Und trotzdem sagt Paulus, betet für die Obrigkeit. Warum? Weil wir nicht nur beten sollen aus egoistischen Gründen, was uns betrifft, sondern weil die es brauchen. Diese Leute sind unter einem starken Druck, da nicht irgendwie in Korruption zu fallen oder Unrecht zu tun. Sie werden sich für all das, was sie tun, in ihrer großen Verantwortung einmal für Gott verantworten müssen. Und wenn die Jesus nicht kennenlernen, wenn sie nicht recht entscheiden, ja, dann ist das ein riesiger Berg an Schuld, den sie dabei anhäufen. Denk auch daran, auch diese Menschen sind von Gott geliebt. Wir sollen auch dafür bitten, dass sie Weisheit haben, richtig zu entscheiden. Dass Gott auch sie segnet, dass Gott auch ihnen weiterhilft. Und wenn das schon gilt für die damaligen blutrünstigen Kaiser des Römischen Reiches, die sich gegen die Christen gewandt haben, wie viel mehr gilt das dann für unsere heutige Regierung, die im Vergleich dazu noch relativ zahm und harmlos ist? Also was unsere Stellung als Christen angeht, sonst sowieso ja viele positive Sachen bei uns bewirkt. Denn das, was wir manchmal so nebenher mit wahrnehmen, ist, dass es noch nie in Deutschland eine so lange Zeit des Friedens gegeben hat. Wir haben uns alle daran gewöhnt. Es gibt zwischenzeitlich eine ganze Generation der Nachkriegsgeneration, die nie in ihrem Leben Krieg erlebt haben. Das gab es in Deutschland so gut wie nie vorher. Wir sind in einem solchen materiellen Wohlstand, dass die meisten Menschen der Welt uns beneiden. Und auch damit dient die Regierung. Wir haben ein ideales Bildungssystem, wo du nicht zigtausend Euro bezahlen musst, dass deine Kinder unterrichtet werden. Das übernimmt der Staat. Jetzt war ich gerade vor einiger Zeit in Italien und da habe ich mich dann neu gefreut auf die deutschen Straßen. Also ich bin dann in Italien gefahren, das rumpelt und rattert und also die Straßen sind ja fürchterlich im Vergleich zu Deutschland. Da kannst du fahren und ja, manchmal gibt es einen kleinen Stau, aber fahr mal in Italien, Griechenland oder sonst wo, dann bist du hinterher wieder richtig froh, wie toll das alles in Deutschland geregelt ist und läuft. Ganz zu schweigen, wenn du irgendwo in Afrika bist, ne? Wenn du dann froh sein musst, dass du mit 30 Stundenkilometer über die Schlaglöcher dann fährst. Also da bist du dann richtig froh. Auch das macht ja unsere Regierung. Die macht manche Fehler, zweifellos. Lass uns bitten, dass sie weiser wird. Aber auch danke dafür, was sie Gutes macht, was Gott durch sie an uns Gutes macht. Und dann steht noch, wir sollen eben für sie bitten, alle, die in hoher Stellung sind. Also nicht nur die Könige, sondern dann sind hier alle da, was weiß ich, Abgeordneten noch mit gemeint und Kanzler und Präsidenten und sonst was. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Also erstmal sollst du sowieso für sie beten, weil sie ja zu den allen Menschen zugehören. Aber dann sollst du insbesondere auch dafür beten, das ist ein Zusatzaspekt, denn denk daran, die geben dir den Freiraum, in dem du leben kannst, in dem wir unseren Glauben ausleben können. Und das, was sie nicht unbedingt machen, das steht hier nicht, sie sorgen nicht automatisch dafür, dass alle Probleme weg sind oder dafür, dass du reich wirst. Sondern das Einzige, was wir auch in unserem Leben in erster Linie erstreben sollen, das bringt Paulus mit diesen zwei Begriffen zusammen, Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Sei froh, wenn das möglich ist, wenn du dein Leben führen kannst in aller Stille und ruhig, da muss keine große Action sein. Du musst auch nicht unbedingt bei DSDS auftreten, dafür ist die Politik auch nicht zuständig dafür. Du musst nicht deinen großen Moment haben, wo alle dich beklatschen, das ist für den Christen gar nicht das Entscheidende. Sondern sei froh darüber, wenn es möglich ist, dass du dein Leben in Stille und Ruhe führen kannst, hier steht ja ruhiges, stilles Leben, in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Gottesfurcht meint hier den religiösen Aspekt. Sei froh, wenn der Staat es nicht total verhindert, dass du Gott nachfolgen kannst, dass du in der Bibel lesen kannst, dass du dich mit anderen Christen treffen kannst, dass du deinem Gewissen folgen kannst. Und Ehrbarkeit meint mehr das Moralische, das Ethische. Dass der Staat dich nicht dazu zwingt, unmoralische Dinge zu tun. Ja, und wir sind immer so an der Grenze. Manchmal haben wir den Eindruck, der zwingt ja schon dazu, der drängt ja schon dazu. Wenn wir uns die Lehrpläne mancher Bundesländer anschauen, was Schüler da tun sollen und müssen, dann ist das schon nicht ganz unproblematisch. Oder wenn wir sehen, du bist eine Krankenschwester und dann wird plötzlich von dir verlangt, weil du in der Gynäkologie arbeitest, dass du eine Abtreibung mitmachen musst. Ist das nicht ganz unproblematisch dabei? Oder du lernst Physiotherapeut und dann wird von dir erwartet, dass du auch nebenher noch ein bisschen Yoga machst. Dann ist das auch nicht ganz unproblematisch. Aber so global, insgesamt gesehen, können wir in Frömmigkeit leben und können ethisch den Maßstäben folgen, den wir wollen. Natürlich gibt das da und dort Reibereien, aber der Staat verhindert das nicht. Klar, da lachen mal Leute über uns, aber der Staat verhindert das nicht. Wir können das und das soll unser Ziel sein beim Gebet. Nicht, dass die jetzt ich meine, das wäre auch toll, wenn die Bundeskanzlerin plötzlich nur noch in der Bibel liest und alle Gesetze nur noch aus der Bibel ableitet, wobei manche Gesetze lassen sich ja schwer aus der Bibel ableiten. Also, wie soll die Geschwindigkeit des Autos in der Ortschaft sein? Nehmen wir da die 70 Jünger, dann wäre 70. Oder nehmen wir vielleicht die 12 Jünger, also nur noch 12 Stundenkilometer. Oder sagen wir, damals sind sie mit Esel geritten, wie schnell reitet so ein Esel? 10 Stundenkilometer. Und dann merken wir, Politik ist nicht immer christlich oder nicht christlich, sondern manchmal klug und manchmal dumm. Aber die Leute brauchen dann eben Weisheit. Man kann das nicht alles aus der Bibel ableiten. Deshalb lasst uns beten, dass sie sich bekehren. Und Gott kann das, auch wenn wir es uns vielleicht nicht vorstellen. Wir denken ja vielleicht manchmal, die sind ja so mit anderen Sachen beschäftigt, die kümmern sich ja gar nicht um den Glauben. Hey, denkt daran, diese Politiker sind im Kern ganz normale Menschen wie du und ich. Und die haben im Kern genau dieselben Probleme wie du und ich. Die ärgern sich, wenn sie sich mit dem RPE-Partner nicht verstehen. Ja, manche machen es dann genauso wie viele andere, trennen sich einfach, suchen neuen. Die haben ihre Angst, wenn sie alt werden, dass sie sterben. Die wollen gerne anerkannt sein. Die haben Angst vor Krankheit und so weiter. Die wollen, dass ihre Kinder sich gut entwickeln. Die haben genau dieselben Fragen und Probleme wie wir auch. Und sie haben genauso auch diese tiefe innere Sehnsucht zu Gott. Sie haben dieses Bewusstsein, irgendwie, da ist doch mehr, da brauche ich mehr. Und da können wir auch dafür beten, dass sie eine Umkehr finden, dass sie Gott kennenlernen, auch wenn sie in einem Umfeld sind, wo sie wenig Christen treffen, aber dass das passiert. Und genauso dafür beten, dass sie uns dieses Umfeld schaffen, in dem wir unseren Glauben ausleben können, ohne von jedem gefeiert werden zu müssen. Und dann kommt Paulus zu dem Thema Gebet noch weiter. Hier werden insbesondere die Männer angesprochen. Da wird dann nämlich Vers 8, Ende des Textes gesagt, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das könnte man natürlich gleich fragen, und die Frauen? Die müssen nicht beten. Ja, da müsst ihr dann morgen wiederkommen. Die müssen eben sehen, wie sie sich richtig schminken oder eben nicht. Das kommt dann im folgenden Text. Nein, ich glaube nicht, dass hier der Paulus sagen will, die Frauen müssen nicht beten. Sondern er betont das besonders bei den Männern. Und die Frauen sollen natürlich auch. Das ist die Frage, warum betont er das bei den Männern? Habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und vielleicht ist das eine Sache, damals vielleicht noch mehr als heute. Heute im Bereich von Gender Mainstreaming dürfen die Männer ja immer weniger männlich sein. Aber eigentlich merkt ihr, viele Männer tendieren dazu, sie wollen die Sache selbst in die Hand nehmen. Männer wollen sich normalerweise nicht so gerne helfen lassen. Sie wollen gerne Chef sein, sie wollen sich gerne auskennen, sie wollen gerne bewundert werden. Also ihr als Frauen, wenn ihr eurem Mann etwas Gutes tun wollt, bewundert ihn. Das mögen fast alle Männer gerne. Wenn er da eine Schraube in die Wand gedreht hat, dann sagst du, oh, wie toll kannst du das und wie super ist das. Und ja, also ich meine, wenn er gerade Handwerker ist, dann denkt er vielleicht, du willst dich lustig machen über ihn. Aber wenn er das nicht ist, dann, also bewundere ihn.
Das kann meine Frau besser.
Ach so, ja gut, okay. Also dann bewundert deine Frau dich woanders bei, nicht? Also für irgendwelche anderen Sachen, was weiß ich worüber. Aber Männer schätzen das ganz besonders. Und das merken wir auch in der Bibel, die Männer sind häufig diese Machertypen. Frauen sind viel eher diejenigen, die eingestehen, ich brauche Hilfe, ich schaff's alleine nicht. Männer brauchen häufig ziemlich lange, bis sie das einsehen. Und so habe ich den Eindruck, ruft Paulus die Männer hier ganz besonders auf und sagt, ihr Männer, denkt schon ganz früh daran, nicht, dass ihr erst alles ausprobiert, komm gleich zu Gott, bete gleich. Dass Männer hier vielleicht eher noch mehr ein Problem als Frauen mit Gebet haben. Und dieses an jedem Ort, jetzt bete nicht nur am Sonntagmorgen oder sonst wo im Gottesdienst oder nicht nur in deiner stillen Zeit. Denk, Gott ist jede Situation bei dir, egal was läuft. Wenn du im Betrieb bist und hast richtig Stress, dann überleg nicht nur darüber, wie kann ich den Stress am besten bewältigen, wie organisiere ich meine Arbeit, sondern bete. Dass du das hin organisieren musst und sollst, ist ja immer noch gut. Aber bete zu allen Zeiten, an allen Orten, gerade weil Männer vielleicht eher in der Tendenz sind, Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Ich glaube, auch noch ein anderer Grund steckt dahinter, denn wir werden im weiteren Verlauf des Textes lesen, dass Paulus uns so unangenehme Sachen sagt, wie dass der Mann die Hauptverantwortung hat, was Familie und Gemeinde angeht. Und das heißt, ich glaube, auch deshalb ist ihm aufgefordert, sei Vorbild, bete an jedem Ort, denn so sollen es ja alle Christen tun. Und weil du Vorbild bist und weil du Leitung bist, sollst du es vor allem tun, dabei, damit du deine Aufgabe als Leitung der Familie und Leitung der Gemeinde gut ausfüllen kannst. Denn wie gesagt, hier ist ja nicht nur das Gebet in der Gemeinde gemeint, sondern an jedem Ort, zu jeder Zeit, da wo du deine Aufgabe ausfüllen sollst. Und dann steht hier noch, indem sie heilige Hände aufheben. Und jetzt können wir uns lange darüber unterhalten, welche Gebetshaltung ist denn die richtige. Also hier steht, heilige Hände aufheben. Jetzt könnte man natürlich auch noch ganz praktisch fragen, wie erkennt man denn heilige Hände? Schaut euch eure Hände an, sind die heilig oder nicht? Naja, was damit gemeint ist, ist natürlich auch hier übertragen. Das bedeutet, wenn du mit deinen Händen vorher Mist gemacht hast, wenn du mit deinen Händen da irgendjemand eine runtergehauen hast, dann sind deine Hände in dem Moment nicht mehr heilig. Das sieht man an denen nicht unbedingt. Da vielleicht sind dein Blut befleckt und so, ne? Aber du hast sie gewaschen, dann sind sie immer noch unheilig. Also wenn du mit deinen nicht heiligen Händen Leuten bestohlen hast, Leute geschlagen hast, was weiß ich, Böses gemacht hast, dann sind deine Hände nicht heilig, dann geh zuerst hin und bring die Sache in Ordnung. Das wird übrigens hinterher auch gesagt, deshalb nicht mit Zorn und Zweifel. Wenn du auf jemanden ärgerlich bist, dann hast du auch unheilige Hände, die sehen genauso aus wie vorher, aber Jesus sagt dann in Matthäus 5, wenn du zum Tempel gehst, um anzubeten und du hast was gegen deinen Bruder, dann geh zuerst hin und bring es in Ordnung. Und danach sind deine Hände wieder heilig. Also dann kannst du beten. Also hier die heiligen Hände, das ist das Wesentliche, nicht das Aufheben. Die heiligen Hände, das heißt, wenn du zu Gott kommst, sei dir bewusst, vor wem du stehst und lebe dein Leben auch so, dass du vor Gott treten kannst. Bring die Sachen in deinem Leben in Ordnung. Entschuldige dich, wenn es nötig ist, bei Gott und bei Menschen. Das ist das, die heiligen Hände sind hier das Wichtige. Und das, ob du sie faltest oder aufhebst oder auf die Erde legst, das ist dann sekundär. Das spielt nicht die entscheidende Rolle. Wobei wir sagen müssen, zur Zeit des Paulus, da war die normale Gebetshaltung, wenn man Gott gelobt hat, war, die Hände hochzuheben. Das war das Normale, was man gemacht hat. Wenn man zerknirscht war, mit Sünde zu tun gehabt hat, dann wusste man, ich muss mich schämen, ich kann eigentlich Gott da nicht mit offenem Gesicht entgegentreten. Dann ging man auf die Knie oder legte sich ganz flach auf die Erde. Das heißt dann Proskuneo, so hatten sich die Herrscher verehren lassen. Ganz flach auf die Erde, nur den Boden, den Kopf auf den Boden. Ich bin gar nichts. Das hieß so, geh über mich rüber, ich bin hier wie der Teppich. dabei. Und so gab es verschiedene Gebetshaltungen, die eine unterschiedliche Motivation ausdrücken sollten. Und dieses Händeheben, das kam vom Jubeln. Wenn Leute jubeln, geht man in irgendein Stadion, die heben automatisch die Hände, musst du ihnen gar nicht sagen. Ja, vor und ja, die sind gut und dann heben sie automatisch die Hände dabei. Selbst Politiker, die begeistert sind, heben dann die Hände und versuchen, die Leute mitzureißen. Und deshalb ist das wahrscheinlich gewesen als besondere Ausdrucksform des Jubels für Gott. Ja, Gott ist toll, Hände heben. Aber das Entscheidende in diesem Text ist nicht das Händeheben, sondern die heiligen Hände. Also sei dir bewusst, mit welcher Motivation du vor Gott stehst und wie das in deinem Leben aussieht. Und dann wird ja noch speziell gesagt, Zorn und Zweifel. Zorn habe ich schon erwähnt, nicht wenn du Zorn auf andere Menschen hast. Also du ärgerst dich über deinen Chef und Gott macht dir doch richtig fertig. Nein, erstmal komm runter, Gott helf ihm, segne ihm, hilf ihm, vergib ihm, was weiß ich. Also nicht mit Zorn beten. Und Zorn auch nicht, wenn du Streit mit anderen hast. Bring den Streit erst in Ordnung. Matthäus 5, wo Jesus das auch noch speziell seinen Jüngern sagt. Und Zweifel, na, auch das ist klar. Wobei hier Gott manchmal gnädig ist. Auch wenn wir immer noch im Zweifel sind, ja, macht Gott das und will er das? Und vielleicht können wir diesen Zweifel auch nie loswerden. Vielleicht ist diese Art, naja, es kann Zweifel sein an der Macht Gottes. Es kann aber auch, diese Fragen können auch daher kommen, weil ich Gott in seiner Souveränität akzeptieren will. Meinetwegen, du bist krank. Jetzt kann ich ja sagen, jetzt bete ich Gott, mach mich gesund. Und wenn ich jetzt nicht innerlich ganz sicher bin, ja, passiert das nicht, dann kann das einerseits Zweifel an der Macht Gottes sein. Gott kann das ja vielleicht, aber bei mir armen Würmchen, der hört mich ja gar nicht. Das ist Zweifel an der Macht Gottes. Aber es kann auch sein, wenn ich Unsicherheit habe, vielleicht will Gott ja gar nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt gesund werde. Das ist in Ordnung. Das ist Akzeptieren der Souveränität Gottes, des freien Willen Gottes. Aber dieses Zweifeln daran, dass Gott antwortet, das tu doch bitte nicht. Sondern wenn du zu Gott kommst, er kann auf alles antworten und er will es auch. Er will, dass es dir richtig geht, gut geht. Aber gut gehen heißt nicht unbedingt so, wie du dir vorstellst, dass es gut geht. Damals hat Gott es als gut empfunden, dass Nero, der Christenverfolger, in Rom residierte. Jetzt fragen wir, ja, ging es den Christen gut? Na ja, so auf dem Scheiterhaufen zu enden, von Tieren aufgefressen zu werden, ist vielleicht nicht gerade das, was wir uns unter gut gehen verstehen. Aber Gott hat damals es so gedacht, das ist gut. Der Tertullian, zwei Generationen später, der schreibt dann, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Gott hat es tatsächlich gut gemeint. Aber nicht gut für dieses einzelne, also schon gut für das einzelne Individuum, der einzelne Christ, der ist in den Himmel gekommen, nachdem er gestorben war. Aber er hat es gut gemeint, weil dadurch das Evangelium ausgebreitet worden ist. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Gott, hättest du nicht einen weniger schmerzhaften Weg wählen können? Vielleicht. Aber irgendwie, Gott geht einen guten Weg, aber nicht immer so, wie wir es in dem Moment sehen. Und deshalb auch ohne Zweifel. Wenn Gott dich in schwere Situationen führt, dann heißt es nicht automatisch, dass dabei dein Glaube zu schwach ist oder dass Gott dich vergessen hat, sondern vielleicht, dass das in diesem Moment dran ist, diese Phase zu durchleben, zu durchleiden, um damit Gott näher zu kommen oder anderen ein Zeugnis zu sein. Das ist, was Paulus uns in diesem Text über Gebet sagt. Und dann will ich natürlich auch noch auf diesen Text kommen, wo er dann sagt, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das wird, glaube ich, an kaum einer Stelle im ganzen Neuen Testament so deutlich und klar gesagt, diese Motivation Gottes. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat nicht irgendwelche exklusiven Freundschaften dabei, wo er sagt, naja, also der gefällt mir und der ist auch noch ganz nett, der darf hier kommen und die anderen nicht. Gott will, und da steht ja ganz deutlich, dass alle Menschen gerettet werden. Und er hat auch einen Weg geschaffen für alle Menschen. Dass Jesus gestorben ist, wir lesen es nachher als Lösegeld, das gilt für alle Menschen. Es ist genug Vergebung da für alle Menschen, dass alle Menschen Vergebung ihrer ganzen Schuld bekommen können. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, ja, warum werden sie es denn nicht? Weil das nicht der einzige Faktor ist. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich zu meinen Kindern komme und sage, ich will, dass du die Hausaufgaben machst. Werden die dadurch automatisch gemacht? Wäre ja schön, ne? Also ich meine, es wäre schön, wenn die Kinder gleich aus eigener Motivation das tun würden, braucht man es gar nicht sagen. Oder wenn jetzt mein Wille so stark wäre, ihnen bleibt gar nichts mehr anderes übrig. Ich sage, ich will. Und sie sagen, ich will nicht, aber sie müssen den Stift in die Hand nehmen und schreiben. Ne? Aber das passiert ja nicht. Ich kann wollen, wie lange ich will, und wenn sie nicht wollen, passiert trotzdem nichts. Und bei Gott ist es auch so. Gott hat einen Willen, der ist absolut. Wenn er sagt, es wachsen Bäume auf dem Feld, ne, Schöpfungsgeschichte, dann konnten die Bäume sich nicht lange überlegen. Jetzt wuchsen die, weil Gott direkt wollte. Aber Gott äußert manchmal anders seinen Willen. Zum Beispiel sagt er, du sollst nicht lügen. Ist ja auch ein Wille Gottes. Ne? Er sagt, du sollst nicht. Und wie sieht es aus? Hast du mal probiert zu lügen? Klappt das? Ja, klar, ich meine, wir alle kennen das, wir alle haben schon gelogen. Das geht, obwohl Gott sagt, ich will nicht. Der Wille Gottes ist, du sollst nicht lügen. Und trotzdem können wir es und tun es manchmal auch. Und genauso ist es hier. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deshalb hat er die Vorlage dafür geschafft, dass alle gerettet werden können. Kein einziger Mensch, der einmal vor Gott steht, wird sagen können vor Gott, ich wollte ja eigentlich, aber ich habe keine Chance gehabt. Oder du wolltest ja nicht, oder ich war mir halt nicht so sicher, oder was weiß ich. Dann wird Gott jedem Menschen deutlich machen können, hier, da hast du deine Chance gehabt. Da hat es die Möglichkeit gegeben. Du hättest Vergebung deiner Schuld bekommen können. Es wird keinen Gezwungenen im Himmel geben und keinen Gezwungenen in der Hölle. Nur Freiwillige. Und Gott schafft die Möglichkeit dafür. Und das gilt auch für jeden von uns. Jeder von uns, der heute Morgen hier ist, der noch nicht Kind Gottes ist, du hast die Möglichkeit, Gott hat alle Möglichkeiten dafür geschaffen, dass du Vergebung der Schuld bekommst, dass du gerettet wirst. Denn Gott will, dass alle gerettet werden und er schafft die Möglichkeit. Aber das ist nicht das Einzige. Er will niemanden in den Himmel zwingen und auch wenn er jede Möglichkeit dafür geschaffen hat, du musst dazu Ja sagen, du musst einverstanden sein. Du musst diese Chance ergreifen. Du musst Gott um Vergebung deiner Schuld bitten. Das ist das, was du tun musst. Sonst kannst du dabei nichts machen. Aber Gott will, dass alle gerettet werden und deshalb hat er auch die Möglichkeit geschaffen. Und dann steht er, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, ja, welche Wahrheit ist denn damit gemeint? Die Relativitätstheorie oder das Einmaleins oder die Geografie? Das sind ja auch alles wahre Aussagen. Ja, nicht immer, aber vielleicht zumindest. Ja, wir wissen ja heute, dass das Wissen sich alle 7 Jahre verändert und erneuert und deshalb sind wir ja nie ganz sicher, was stimmt nun wirklich, aber das, was hiermit gemeint ist, ist die Wahrheit unseres Lebens vor Gott. Die Wahrheit, dass wir eingestehen, es gibt einen Gott, was Gott in unser Herz gelegt hat. Dass wir eingestehen, Gott hat uns also Freiheit gegeben. Dass wir eingestehen, wir sind schuldig vor Gott. Wir machen nicht alles richtig. Wir haben falsche Sachen getan. Wir haben Schuld auf uns geladen. Dass wir eingestehen, wir selbst kommen mit der Schuld nicht zurecht. Dass wir eingestehen, wir können ein Leben, ein sinnvolles Leben ohne Gott gar nicht führen. Und dass wir dann das vor Gott sagen und sagen, Herr Jesus, ich bin schuldig vor dir. Vergib du mir, du hast den richtigen Weg. Ich will jetzt mit dir leben. Das bedeutet dieses Erkenntnis der Wahrheit. Denn Erkenntnis meint in der Bibel auch immer mehr als nur intellektuelle Erkenntnis. Erkenntnis meint in der Bibel immer auch Vollzug dessen, was man als wahr erkannt hat. Also nicht nur es intellektuell zu wissen, das hilft dir im Himmel gar nicht. Im Jakobusbrief lesen wir, dass da selbst die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt. Und werden sie deshalb gerettet? Wohl kaum. Das reine Wissen bringt keine Errettung. Wenn du dir ganz sicher bist, ja, ich weiß, es gibt einen Gott, das ist okay. Da freut sich Gott drüber. Aber das wird noch nichts bringen. Da wirst du keine Vergebung der Schuld bekommen. Vergebung der Schuld geschieht erst dann, wenn du Jesus darum bittest, dass er Schuld vergibt. Wenn du das vollziehst, und das ist mit diesem Erkennen auch gemeint. Erkennen, nicht nur intellektuelles Erkennen, sondern Erkennen als Vollzug dessen, was dir innerlich klar geworden ist. Und dann wird das noch etwas mehr erklärt, denn da steht, Vers 5, dann ist es ein Mensch und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Es ist ein Gott, gerade in einer Zeit des Pluralismus heutzutage werden viele Götter angeboten. Damals die Irrlehrer in Ephesus, die hatten die Lehre vorgebracht, dass es 2 Götter gäbe. Man nannte das Gnosis, nämlich den bösen Gott des Alten Testaments und den guten Gott des Neuen Testaments. Und hier betont Paulus ganz deutlich, nein, es gibt nur einen Gott, es gibt keinen anderen. Und jetzt können wir auch nicht sagen, naja, die werden halt unterschiedlich benannt. Nein, das, was Menschen erfinden an Religion, das tun sie immer wieder. Gerade im Bereich der Esoterik erfindet jeder seinen Privatgott. So ein bisschen Mischung davon, eine kleine Prise Buddhismus und ein bisschen Hinduismus und ein bisschen Islam und ein bisschen Christentum für Jesus ist auch noch gut. Und dann mische ich so einen eigenen Gott zusammen. Diese Götter gibt es nicht. Natürlich kann sich jeder Gott erfinden, klar. Aber diese Götter existieren nicht, außer in meinem Kopf. Die bringen auch nichts. Denn es gibt in Realität, das wird hier ganz deutlich, nur einen einzigen Gott. Und das ist dieser Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat. Und es gibt nur einen Mittler. Die Juden, also viele der Zuhörer des Paulus, Die gingen davon aus, es gibt viele Mittler. Man ging damals nämlich davon aus, dass es zum Beispiel Engel gab. Oder auch den Priester, der dann, wenn er im Allerheiligsten war und gebetet hat vor Gott, dass er dann Stellvertreter, Mittler gewesen ist zwischen Gott und den Menschen. Und hier wird gesagt, diese Priester und diese Engel, das sind alles nur Schattenbilder. Eigentlich gibt es nur einen einzigen, der zwischen uns und Gott vermitteln kann. Jetzt müssen wir die Frage stellen, warum denn überhaupt Vermittlung? Warum können wir nicht direkt zu Gott? Ja, weil wir eben in Schuld sind und in Sünde sind. Und mit unserer Schuld und Sünde können wir zu Gott nicht. Wir lesen im Alten Testament, würden wir als sündige, schuldige Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, wir würden mit einem Mal vergehen, so wie verglühen. Ne? Das geht nicht. Da muss erst die Schuld ausgeräumt werden, sonst können wir gar nicht in der Gegenwart Gottes sein. Und um diese Schuld auszuräumen, braucht es einen Vermittler, jemanden, der zwischen uns und Gott steht, damit wir überhaupt gereinigt werden können. Und der Einzige, der das tun kann, ist Jesus Christus. Das wird uns hier deutlich gesagt. Alleine könnten wir nie zu Gott kommen, keine Chance. In seiner Heiligkeit und Allmacht und Ewigkeit, da würden wir sofort verglühen, zergehen, keine Chance. Aber wir haben jemanden, der eben sowohl Gott war, also deshalb total heilig, und der auch Mensch war, also uns verstehen kann, reden kann, wie wir reden können, wie wir dann lesen, eben der, für den alles nachvollziehbar ist, wie wir denken, empfinden, Versuchungen haben und der dann vor Gott kommen kann, um Vergebung zu bitten und dann auch gleichzeitig noch zu bezahlen. Denn da steht ja, der sich selbst als Lösegeld gegeben hat. Lösegeld braucht jemand, der irgendwo gefangen ist. Also das gab es ja auch in Deutschland in der Vergangenheit. In manchen anderen Ländern gehört das zur Alltagsroutine wie in Kolumbien. Nicht? Da wird jeden Tag irgendjemand entführt und werden Lösegelder gefordert. Und dann geht das so, du nimmst jemanden gefangen und sagst, wenn du nicht das Geld bezahlst, wird er umgebracht. Naja, bei Gott ist das ja nicht genauso. Gott will ja kein Geld erpressen. Aber hier geht es darum, wir sind Gefangene, wenn wir Gott nicht kennen. Ja, von was denn? Ja, vom Teufel. Und warum hat er uns gefangen? Weil er ein Anrecht auf uns hat. Wir waren Kinder Gottes. Wir haben uns aber gegen Gott gestellt, indem wir nicht seine Ordnungen befolgt haben. Und dann hat der Teufel ein Anrecht auf uns und jetzt müssen wir davon losgekauft werden. Da muss bezahlt werden. Bezahlt für unsere Schuld. Und wenn die Schuld ausgeglichen ist, dann können wir wieder freikommen. Und wir können ja nicht bezahlen, da wo wir im Gefängnis sitzen. Womit wollen wir denn bezahlen? Was haben wir denn Gutes, was wir anbieten könnten, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Gar nichts. Und deshalb wird gesagt, wir brauchen ein Lösegeld. Und Jesus selbst ist nicht nur als Mittler aufgetreten, um vor Gott zu treten, wo wir es nicht tun können, sondern er ist auch aufgetreten und sagt, ich bin bereit zu zahlen, und zwar mit meinem eigenen Leben. In den USA gibt es ja noch die Todesstrafe. Soweit ich weiß, gab es bisher allerdings noch nie einen Fall, dass jemand freiwillig sich gemeldet hat und gesagt, ich bin bereit, für denjenigen zu sterben. Wäre doch mal eine Sensation. Ich hatte allerdings vor, ich glaube, es ist 2 Jahre her oder 3 Jahre her, gelesen, dass es in Schweden damals, das ist zwischenzeitlich neutralisiert worden, da gab es ein ganzes boomendes Geschäft, besonders für Arbeitslose. Damals hatten die irgendwie in ihren Sicherheitsvorschriften und sowas das noch nicht ganz geschnallt. Jedenfalls war es dann möglich, dass Leute jemanden anders für sich ins Gefängnis geschickt haben. Die haben einfach die Ausweise ausgetauscht und dann ist derjenige ins Gefängnis bekommen, hat Geld bekommen und wenn du genug Geld gehabt hast, nicht, du sagst, nee, Gefängnis will ich nicht, zu langweilig, da, ich will lieber frei bleiben. Dann hast du jemand anders, einen Arbeitslosen gesucht, hast gesagt, hier, nimm meinen Ausweis, melde dich da im Gefängnis und sitz die Zeit ab, dafür bekommst du, was weiß ich, 5000 Euro. Und das hat bis dahin tatsächlich funktioniert. Habe gesagt, das ist ja ein Witz, aber hat wirklich funktioniert. Und das wäre jetzt so ein stellvertretendes Schuldabbüßen, nicht? War da scheinbar möglich. Also bei Gott ist es möglich, Strafe wird ausgesprochen, ein anderer bezahlt für dich. Naja, in Deutschland so indirekt ist das ja auch möglich. Vielleicht nicht mit Gefängnis, aber nehmen wir mal an, du hast da illegal auf deinem Grundstück gebaut. Und dann gibt es Strafe, nicht? Bußgeld. Wird jetzt überprüft, von welchem Konto das Bußgeld kommt? Die Hauptsache, es wird bezahlt. Ob dein Nachbar es gibt, dein Vater oder sonst weh, ist dem das Bußgeld Bescheid ausgeht, egal. Es muss bezahlt werden. Und vielleicht können wir da so ein bisschen nachvollziehen. Wir haben eine immens große Schuld vor Gott. Schulden, Geld, was wir bezahlen müssten. Aber woher sollen wir es nehmen? Wir können gar nicht. Und dann kommt Jesus und sagt, hier, von meinem Konto, da wird bezahlt. Jetzt bist du frei. Jetzt kannst du wieder raus. Jetzt ist es wieder gut gemacht. Und das ist das, was hier mit Schulden bezeichnet ist, mit Lösegeld bezeichnet ist. Und dann endet Paulus mit diesem Absatz da, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Was er uns hier einfach nur noch sagen will ist, das ist der Inhalt meines Evangeliums, das ist der Inhalt dessen, was ich predige. Dass Jesus Mittler zwischen Gott und Menschen ist, dass Jesus Lösegeld ist, damit unsere Schuld bezahlt ist und wir deshalb zu Gott kommen können. Und wenn Paulus das so wichtig ist, sollte es uns auch wichtig sein. Und es ist ja nicht nur Paulus, der schreibt, es ist ja Gott, der das sagt. Und wenn du da noch nicht ganz mit in Ordnung bist, bring das in Ordnung. Lass deine Schulden bezahlen, denn sonst bist du weiterhin Gefangener der Sünde, des Teufels. Die nehmen dich gefangen, die bestimmen dich immer mehr. Und umso mehr du ohne Gott lebst, umso mehr wirst du auch erleben. Du bist gar nicht so frei, wie du denkst. Immer mehr wirst du getrieben von äußeren Umständen, von anderen Menschen, von was weiß ich. Werde frei davon, lass dir die Schuld vergeben. Und Jesus ist auch der einzige Mittler. Wenn du mal zu Gott kommen willst, genügt es nicht daran zu glauben, dass es einen Gott gibt. Sondern dann brauchst du einen Mittler, der vor Gott tritt und sagt, vergib du demjenigen, ich bin bereit zu zahlen. Und deshalb musst du dich an Jesus wenden, das ist der einzige Weg. Wenn du Christ bist, freu dich darüber mit dem Paulus. Jesus hat für uns bezahlt und Jesus ist der Mittler auch noch heute. Und wenn du Christ bist oder nicht Christ bist, denk auch daran, vernachlässige das Gebet nicht. Und lass das Gebet nicht eintönig werden, sondern bring in dein Gebet die Bitten mit hinein. Alles, was dir so in den Sinn kommt in deinem Leben. Dann die Gebete, da wo du Gott auf Gott ausrichtest, für die Sachen, die nur Gott tun kann. Bei den Fürbitten, dass du auch an andere Menschen denkst, dass Gott ihnen nachgeht, ihnen hilft, ihnen Gutes tut. Und die Danksagungen, da wo Gott dir Gutes getan hat, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Und insbesondere die Männer, denkt daran, betet alle Zeit. Egal wo ihr seid, meint nicht nur, ihr habt die Sache in der Hand, auch wenn ihr gute Geschäftsleute oder Lehrer oder Verkäufer oder sonst was seid, denkt daran, ihr seid auch da auf Gott angewiesen und betet zu allen Zeiten dabei. Und wenn ihr betet, denkt daran, haltet euer Leben sauber. Das ist das mit den reinen Händen dafür. Ich glaube, Herausforderungen hat heute jeder mit, ich hoffe es zumindest, Dank entweder Gott gegenüber oder Herausforderungen ins Leben hineinzuschauen, wo können wir da etwas verändern. Ich bete gerne mit euch an dieser Stelle. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns diesen Brief durch Paulus gegeben hast. Und danke dafür, dass wir mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, zu dir kommen können im Gebet. Mit dem, was du nur alleine zu lösen vermagst, wo wir gar nichts tun können, bei den Kleinigkeiten unseres Alltags, die uns das Leben mühsam machen und wo wir gerne eine Antwort hätten oder das Problem beseitigt hätten. Dafür, wo wir andere Menschen sehen, denen es schlecht geht, die uns manches Mal vielleicht egal sind, aber nicht egal sein sollten. Und erinnere du uns daran, dass wir die nicht vergessen. Auch dieser besondere Hinweis auf die Leute, die uns regieren. Die Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin, die Minister, die Abgeordneten, all diese Leute. Wir möchten dich für sie bitten, dass du ihnen nachgehst und dass sie immer wieder merken, wo ihre Grenzen sind und dass du ihnen über diese Grenzen hinaushilfst. Dass sie Weisheit haben, in ihren Überlegungen und Diskussionen das Land richtig zu regieren, damit wir noch lange in Stille und Frieden und Ruhe und Frömmigkeit leben können, wie in der Vergangenheit. Wir möchten dich da um Weisheit bitten. Für diese Leute. Wir möchten dich auch bitten, dass sie dich erkennen und merken, wo sie dich brauchen und dass sie dann noch mehr Orientierung von dir bekommen. Wir möchten dir danken dafür, Herr Jesus, dass du unser Mittler bist, dass du vor dem himmlischen Vater stehst und für uns bittest und auch, dass du gleichzeitig das Lösegeld bezahlt hast, dass wir nicht mehr ewig von Gott getrennt sein müssen, dass unsere Schulden beglichen sind, all das, was wir vor Gott falsch gemacht haben. Und wir möchten dich bitten für die Menschen heute Morgen hier bei uns oder auch in der Stadt, in der wir wohnen, die dich nicht kennen, die irgendwie diese Ahnung haben, dass es dich doch gibt und die wissen, in ihrem Leben ist manches schlecht gelaufen, falsch gelaufen. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen nachgehst und dass du ihnen innerlich deutlich machst, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen und dass du ihnen hilfst, diesen Schritt zu tun. Und dass dann ihr Leben verändert wird, dass sie diesen Zugang zu dir haben und plötzlich sehen können, wie du auch in ihrem Leben aktiv gewesen warst, schon in der Vergangenheit und es in der Zukunft noch viel mehr tun willst. Danke dafür, dass du da bist und danke für die Erlösung, danke für die Vergebung. Amen.